Poesie und Literatur. Von AutorInnen aus und mit Inhalten über die Region Tübingen, Reutlingen und die Umgebung. Heute mit Gedichten von Friedrich Hölderlin. Gelesen aus einer Auswahl des Reklamverlags. Herausgegeben von Gerhard Kurz. Die Welt, in der Hölderlin aufwuchs, war noch eine überschaubare, ständisch und religiös geordnete Welt. Seine Familie gehörte zu den vornehmen Pfarrer- und Beamtenfamilien Württembergs, der standes- und traditionsbewussten, politisch mächtigen Ehrbarkeit. Das religiöse Leben war pietistisch geprägt. Der Pietismus, eine Reformbewegung im Protestantismus des 17. und 18. Jahrhunderts, zielte auf eine Verinnerlichung des Glaubens und konnte sowohl Formen einer praktischen Bewährung in der Welt als auch einer Ablehnung der Welt ausbilden. Glaube und Aufklärung, ja Interesse an Naturwissenschaften schlossen sich, zumal in seiner schwäbischen Variante, nicht aus. Im schwäbischen Pietismus war auch die Erwartung einer nahen Wiederkunft des Reiches Gottes verbreitet. In der Epoche der Französischen Revolution konnte eine solche religiöse Hoffnung bei dem jungen Studenten Hölderlin und seinen Freunden in eine politische übergehen. In seinen Jugendgedichten finden sich die pietistischen Werte der Innerlichkeit, der Selbstprüfung, der Selbstgenügsamkeit, der Stille und des Friedens, nicht jedoch die Forderung einer Bewährung in der Welt. Der Welt kann man nicht trauen. Sie erscheint als Gewirre, vor dem man sich hüten muss. Die Befürchtung des jungen Hölderlin, einem menschenhassenden Trübsinn zu verfallen, war mehr als eine zeitübliche Floskel. Todeserfahrungen seiner Kindheit werden diese psychische Disposition mitbestimmt haben. Hölderlin wurde 1770 in dem Landstädtchen Laufen am Neckar geboren. Sein Vater, Verwalter der Güter des säkularisierten Klosters, starb plötzlich 1772. Die Mutter erwarb ein stattliches Anwesen mit Äckern, Wiesen und Weinkellern in Nürtingen. 1774 verheiratete sie sich wieder mit einem Freund der Familie. Er war städtischer Beamter und wurde bald Bürgermeister von Nürtingen. Eine Schwester und eine Stiefschwester starben 1775, ein Stiefbruder 1777. 1779 starb der geliebte Stiefvater. Noch viele Jahre später führt Hölderlin seinen Hang zur Trauer auf den Tod des Stiefvaters und auf die tägliche Trauer der Mutter zurück. Er war sich bewusst, dass er psychisch zerstörbar war. Daher wird er, immer dringlicher nach 1800, auf dem Ausgleich von Begeisterung mit Nüchternheit, auf dem Festen im Leben und in der dichterischen Arbeit bestehen. Das für seine Poetik zentrale Konzept des Wechsels poetischer Stimmungen gründet sich auf ästhetischen und lebensgeschichtlichen Reflexionen. Es ist bewegend zu lesen, wie Mnemosyne mit dem lapidaren Satz endet, dass die Trauer fehlgehen kann. Aus der Entwicklung der Gedichte Hölderlins kann man ablesen, wie er daran arbeitete, den Gang des Lebens, die Erschütterungen der Geschichte zu begreifen, ohne zu trauern und seine poetische Sprache zu konkretisieren und zu präzisieren. In einem Brief vom 24. November 1796 hatte ihm auch Schiller geraten, die Sinnenwelt stärker in seine Gedichte aufzunehmen und eine weise Sparsamkeit in der Wahl der Themen und der poetischen Ausdrucksweise einzuhalten. Die Gedichte, die Hölderlin seit der Mitte der 90er Jahre schrieb, zeigen auf eine grandiose Weise, wie er konkrete alltägliche Anschauung, subjektive Erfahrung und geschichtsphilosophische Reflexion ineinander übergehen lässt. So wird zum Beispiel der Geschichtsprozess in das Bild des Dreschens oder des Kochens von Früchten gefasst. Hölderlins Ausbildung auf württembergischen Eliteschulen und das Theologiestudium an der Universität Tübingen als Stipendiat des Theologischen Stifts entsprachen den Standesnormen der Ehrbarkeit und dem Wunsch der Mutter. Schon als Schüler dachte er jedoch daran, die theologische Ausbildung abzubrechen. Er war überzeugt, zum Dichter berufen zu sein. Er wird also kein Pfarrer, sondern Dichter werden. Sein literarischer Ehrgeiz, schrieb er 1791 der Mutter, werde ihn in einer friedlichen Pfarre und im ruhigen Ehestande nie glücklich werden lassen. Die Poesie fordere das ganze Menschenleben. Nach dem Examen arbeitete er als Privaterzieher in adligen und großbürgerlichen Familien. Die erste Anstellung endete in einer pädagogischen Krise, die zweite, erfolgreichere, bei der Frankfurter Bankiersfamilie Gontard, wegen der musischen und erotischen Verhältnisse zwischen ihm und der Mutter des Zöglings, Suzette Gontard, in einem Bruch. In seinen Gedichten nennt er sie Diotima, nach dem Namen der Seherin in Platons Symposium, die Sokrates über das Wesen der Liebe belehrt. Die Anstellungen in Hauptville und in Bordeaux waren kurz. Ihr Ende hing offenbar mit Hölderlins psychischer Labilität zusammen. Versuche Hölderlins, sich als freier Schriftsteller zu etablieren, scheiterten. Der alte Stolz der Ehrbarkeit und der neue Stolz des Künstlers kommen zusammen, wenn er nach 1800 darüber nachdenkt, wie den Dichtern, auch bei uns, eine bürgerliche Existenz zu sichern sei. Zwar verweigert sich Hölderlin einem geistlichen Amt, doch nicht der Theologie, jedenfalls wie er sie verstand. Vor allem die späten Gedichte fragen nach dem, was eigentlich mit Gott oder den Göttern gemeint ist, welche Rolle menschliches und göttliches Handeln im Geschichtsprozess spielen. Insofern stellen seine Gedichte eine poetische Theologie dar. In einigen Gedichten, wie zum Beispiel in Patmos, ist das Muster der Predigt erkennbar. Auf die Erzählung des biblischen Ereignisses folgt die Auslegung. Hölderlin starb 1843. Seit 1807 lebte er, als psychisch Kranker achtsam aufgenommen, im Haus des Schreinermeisters Zimmer in Tübingen. Die produktivste Phase von 1795-96 bis 1806-07 betrug kaum mehr als ein Jahrzehnt. An Diotima. Schönes Leben. Du lebst wie die zarten Blüten im Winter. In der gealterten Welt blühst du verschlossen, allein. Liebend strebst du hinaus, dich zu sonnen am Lichte des Frühlings. Zu erwarmen an ihr suchst du die Jugend der Welt. Deine Sonne, die schönere Zeit, ist untergegangen. Und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nun. Der Neckar. In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf. Zum Leben, deine Wellen umspielen mich, und all der holden Hügel, die ich Wanderer kennen, ist keiner fremd mir. Auf ihren Gipfeln löste des Himmels Luft mir oft der Knechtschaft Schmerzen, und aus dem Tal, wie Leben aus dem Freudebecher, glänzte die bläuliche Silberwelle. Der Berge Quellen eilten hinab zu dir, mit ihnen auch mein Herz, und du nahmst uns mit zum still erhabenen Rhein, zu seinen Städten hinunter und lust'gen Inseln. Noch dünkt die Welt mir schön, und das Aug entflieht verlangend nach den Reizen der Erde mir, zum goldenen Paktol, zu Smyrnas Ufer, zu Ilions Wald. Auch möcht ich bei Sunium oft landen, den stummen Pfad nach deinen Säulen fragen, Olympion. Noch eh der Sturmwind und das Alter hin in den Schutt der Athenertempel. Und ihrer Gottesbilder auch dich begräbt, denn lang schon einsam stehst du, o Stolz der Welt, die nicht mehr ist. Und o, ihr schönen Inseln Ioniens, wo die Meerluft die heißen Ufer kühlt und den Lorbeerwald durchsäuselt, wenn die Sonne den Weinstock wärmt, ach, wo ein goldener Herbst dem armen Volk in Gesänge die Seufzer wandelt. Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus grüner Nacht die Pomeranze blinkt und der Mastüxbaum von Harze träuft und Pauk und Zymbel zum labyrinthischen Tanze klingen. Zu euch, ihr Inseln, bringt mich vielleicht, zu euch mein Schutzgott einst. Doch weicht mir aus treuem Sinn auch da mein Neckar nicht mit seinen lieblichen Wiesen und Uferweiden. Musik. Die Heimat. Froh kehrt ihr Schiffer heim an den stillen Strom. Von Inseln fernher, wenn er geerntet hat, so käm auch ich zur Heimat, hätt ich Güter so viele wie Leid geerntet. Ihr treuern Ufer, die mich erzogen einst, stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir, ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich komme, die Ruhe noch einmal wieder? Am kühlen Bache, wo ich der Wellen spiel, am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah, dort bin ich bald, euch traute Berge, die mich behüteten einst. Der Heimat verehrte sichere Grenzen, der Mutter Haus und liebender Geschwister Umarmungen, begrüß ich bald, und ihr umschließt mich, das wie in Banden das Herz mir heile. Ihr treu gebliebenen, aber ich weiß, die Liebe leid, dies heile zu bald mir nicht. Dies singt kein Wiegensang, den trösten Sterbliche singen mir aus dem Busen. Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihen, die Götter schenken heiliges Leid uns auch, drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde schein ich, zu lieben gemacht, zu leiden. Abendfantasie. Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd. Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohl kehren jetzt die Schiffer zum Hafen auch, in fernen Städten fröhlich verrauscht des Markts. Geschäft'ger Lärm in stiller Laube, glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen, von Lohn und Arbeit wechselnd in Müh und Ruh. Ist alles freudig, warum schläft denn nimmer nur mir in der Brust der Stachel? Am Abendhimmel blüht ein Frühling auf, unzählig blühen die Rosen, und ruhig scheint die goldene Welt. O, dorthin nimmt mich purpurne Wolken und möge droben. In Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid, doch wie verscheucht von töriger Bitte flieht der Zauber, dunkel wird's und einsam, unter dem Himmel wie immer bin ich. Komm du nun, sanfter Schlummer, zu viel begehrt, das Herz doch endlich Jugend, verglühst du, ja, du ruhelose, träumerische. Friedlich und heiter ist dann das Alter.